Das NDR2-Update um 12 mit Karl Schreiber.
Wann soll Kanzler Scholz die Vertrauensfrage stellen? Darüber diskutiert gerade der Bundestag. Und Australien will Jugendlichen unter 16 Jahren den Zugang zu Social Media verbieten. Wann wählen wir einen neuen Bundestag? Eigentlich sollte die nächste Wahl im kommenden Herbst stattfinden, aber seit Mittwoch wissen wir, dass es vorgezogene Wahlen gibt. Voraussetzung dafür ist, dass Kanzler Scholz die Vertrauensfrage stellt. Wenn da keine Mehrheit der Parlamentarier für ihn stimmt, dann gibt's Neuwahlen. Die Frage ist nur, wann? Scholz möchte die Vertrauensfrage im Januar stellen. Die Opposition fordert vom Kanzler, sie schon in der kommenden Woche zu stellen. Philipp Eckstein, NDR 2 Berlin. Stand jetzt haben wir die Minderheitsregierung mit SPD und Grüne. Und mal angenommen, das bleibt auch bis Anfang nächsten Jahres so. Was bedeutet das für die Regierungsarbeit? Der Haushalt für 2025 muss ja noch durch den Bundestag.
Ja, also erstmal ist es so, auch mit einer Minderheitenregierung haben wir natürlich eine Regierung mit Kanzler und Minister, die auch Deutschland nach außen vertreten können. Nur im Bundestag, da haben jetzt SPD und Grüne einfach keine Mehrheit mehr. Und da wollten sie eigentlich noch mehrere Gesetze durchbringen. Der Haushalt ist so ein großes Thema. Da geht es um einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. Da geht nämlich das Geld aus. Und dann um den Haushalt für das Jahr 2025. Und aktuell sieht es nicht danach aus, dass die Opposition hier SPD und Grünen den Gefallen tun wird, also mit abzustimmen. Aber um vielleicht einmal auch manchen noch die Sorge zu nehmen, Sozialleistungen werden weiter ausgezahlt, Rente werden weiter ausgezahlt, auch Gehälter werden weiter bezahlt. Allerdings die Handlungsfähigkeit, die ist dann schon stark eingeschränkt.
Auch in einer Bundestagssitzung geht es gerade um eine mögliche Neuwahl. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Scholz seinen Plan, also die Vertrauensfrage erst im Januar zu stellen, durchhalten kann?
Also die Forderungen sind zumindest sehr lautstark. AfD, CDU, CSU, FDP jetzt auch. Da ist man sich einig, das dauert viel zu lang. Der 15. Januar, Thorsten Frei, der CDU-Politiker, hat ja auch gerade noch mal gesagt.
Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, als jemand, der gerade vom Dreirad gefallen ist, jetzt mit dem Zweirad besser vorankommen zu wollen?
Ja, und das richtete sich direkt an den Bundeskanzler, der heute allerdings nicht bei dieser Debatte teilnimmt. Und man muss sagen, Olaf Scholz hat sich ja eigentlich festgelegt. Er hat gesagt, am 15. Januar, und nur er alleine kann diese Vertrauensfrage stellen. Insofern, wenn er da stur bleibt, das wäre wohl ein Wort, was die Opposition nutzen würde, dann kann man sich noch so viel aufregen, aber nichts daran ändern.
Die Parteien haben gefühlt schon auf Wahlkampf geschaltet. Heute will ja Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen seine Kanzlerkandidatur bekannt geben. Was erhofft er sich denn davon, das zum jetzigen Zeitpunkt zu machen?
Also klar ist, der Wahlkampf, der startet jetzt. Also das merkt man auch bei diesen ganzen Reden. Alle schalten jetzt sofort um, voll in den Wahlkampfmodus. Und ich gehe davon aus, dass Robert Habeck auch mit diesem Titel dann Kanzlerkandidatur verbinden möchte, dass er eben auch an Gesprächsrunden teilnehmen kann bei den Debatten und dass es nicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung auf einen Zweikampf Scholz-Merz hinausläuft. Denn das wäre für die Grünen tatsächlich gefährlich, wenn sich dann alles nur um die Frage dreht, Friedrich Merz oder Olaf Scholz. Und die Grünen, Robert Habeck, wollen hier unbedingt auch ein Wörtchen mitsprechen.
Danke dir, Philipp Eckstein. Und wir haben es ja gerade aus Berlin gehört. Robert Habeck von den Grünen versucht mit seiner Kanzlerkandidatur, sich gegen CDU und SPD durchzusetzen. Die Kollegen von NDR Info haben heute Morgen mit Thorsten Faas gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Herr Faas, ist dieses Szenario vom Machtkampf zwischen Scholz und Merz denn wahrscheinlich?
Ja, durchaus, weil es auch einfach unterschiedliche Interessen gibt an einem Wahltermin. Die Union möchte möglichst schnell wählen. Sie steht in Umfragen gut da. Auf der anderen Seite erhofft sich natürlich gerade Scholz, ähnlich wie 2021, dass in so einem Wahlkampf nochmal ein bestimmtes Momentum hin zu ihm, hin zur SPD vielleicht entsteht und sich entwickelt. Aber das bräuchte sicherlich ein bisschen mehr Zeit. Insofern geht es um Macht. Ein bisschen geht es auch um Organisation, glaube ich. So eine Wahl, die braucht einfach auch eine gewisse Vorbereitung. Also das möchte man sicher in dieser Konstellation auf keinen Fall, dass eine Wahl am Ende organisatorisch nicht sauber vorbereitet und durchgeführt werden kann. Auch das spielt, glaube ich, durchaus im Hintergrund eine gewisse Rolle.
Scholz' Argument ist aber, er will noch weiter regieren, weil er Schaden abwenden will. Wie glaubwürdig ist das denn?
Das ist erstmal sozusagen seine Erzählung oder seine Perspektive an der Stelle. Er hat ja auch in der Erklärung, warum er die FDP und vor allem auch Christian Lindner entlassen lässt durch den Bundespräsidenten, noch einige Gesetzesvorhaben erwähnt. Also durchaus auch Dinge, mit denen man gut in einen Wahlkampf gehen könnte. Und das hat er sozusagen an der Stelle im Blick. Weil man dazu sagen muss, selbst wenn ihm das am Ende nicht gelingt, wenn also Parteien gegen diese Programme stimmen, die Union beispielsweise im Bundestag, dann ließe sich auch das natürlich in einem Wahlkampf durchaus benutzen, um zu sagen, wir haben es ja versucht, aber die Union und andere Parteien waren leider nicht bereit, das mitzutragen. Also das ist schon durchaus Druck auch umgekehrt, den Scholz hier auf die Union macht, die sich dazu verhalten muss, was nicht ganz einfach ist.
Man merkt es ja gerade, das Ampel-Aus ist auch eine Machtprobe, um früher zu wählen. Was heißt das denn zum Beispiel für andere Parteien wie die AfD und das BSW?
Wir haben starke populistische Kräfte in diesem Land. Das ist sicher ein Unterschied zur Situation vor 10, 15, 20 Jahren. Und ich glaube, da müssen alle Beteiligten ein wenig aufpassen, dass man jetzt nicht in Diskussionen kommt, die am Ende nur genau diese Erzählungen von Populisten bekräftigen, dass es den anderen eh nur um die Macht geht, dass es gar nicht um die vermeintlich wahren Interessen des Volkes geht. Das ist schon eine schwierige Situation insgesamt, dass die Unzufriedenheit im Land eigentlich insgesamt sehr, sehr hoch ist. Da ist schon Potenzial für Populisten da und das muss man durchaus im Blick behalten bei allem, was man jetzt tut.
Sagt der Politikwissenschaftler Thorsten Faas zum Ampel aus. So, und dann kommen wir jetzt nochmal zu einem anderen Thema. Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok und Snapchat nutzen viele Kinder und Jugendliche, um sich zum Beispiel lustige Videos zu schicken oder miteinander zu schreiben. Es kommt dort aber auch immer wieder zu Mobbing und Hasskommentaren und davon sind auch Jugendliche betroffen. Deshalb diskutiert die Regierung in Australien, das Mindestalter für Social-Media-Plattformen auf 16 Jahre festzusetzen, um die Jugendlichen besser zu schützen. Das Parlament soll das Gesetz Ende des Monats verabschieden. Wann es kommt, wenn es denn kommt, dann wäre Australien Vorreiter bei der Regulierung von sozialen Medien für Kinder und Jugendliche. Jennifer Johnston, die hat aus dem Studio Singapur auch Australien im Blick. Jennifer, wer soll die Altersgrenze denn kontrollieren?
Das sollen die Plattformbetreiber, also nicht die Eltern, nicht die Kinder. Und sollten sie die Plattform nutzen, gehen sie auch straffrei aus. Anders als die Plattformbetreiber, denen sollen hohe Geldstrafen drohen, wenn es doch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren schaffen, auf die Plattform zu kommen. Für Kinder wird es auch keine Ausnahme geben, also für Kinder, die schon einen Account haben oder wenn Eltern zustimmen, dass Kinder dort einen Account haben. Die Altersgrenze soll also wirklich ganz scharf gelten.
Wie soll die Altersgrenze denn kontrolliert werden?
Das ist noch unklar und würde ich sagen, das Schwierigste an diesem Gesetzesvorschlag. Weil bisherige Kontrollmethoden sind ja häufig sehr leicht zu umgehen und basieren auf der Ehrlichkeit der Nutzerinnen und Nutzer. Es gibt in Australien aber eine Kommission, die daran arbeitet, nach Vorschlägen, nach Lösungen sucht. Und da ist auch nicht ausgeschlossen, dass es zum Beispiel zu einem Abgleich mit dem Ausweis kommt oder auch einer biometrischen Gesichtserkennung.
Und wie kommt das geplante Verbot in Australien an?
Bei vielen Eltern gut. Sie sind erleichtert, dass sie dann sagen können, das ist vom Gesetz einfach nicht erlaubt. Du darfst nicht auf diese Plattform. In der Politik kommt das Gesetz auch gut an. Sogar die Opposition unterstützt den Gesetzesvorschlag. Es sieht also gut aus, dass er noch dieses Jahr vom Parlament dann auch verabschiedet wird. Kritik kommt von Social-Media-Plattformen selbst, zum Beispiel von Meta. Sie sagen, sie halten sich an alle Vorschriften, die kommen werden, aber es wird wirklich schwierig zu kontrollieren, geben sie zu bedenken. Vor kurzem gab es auch einen offenen Brief von Experten in Australien, die sagten, dass Social Media nicht nur schlecht ist, sondern Social Media habe auch Gutes. Man könnte sich mit anderen vernetzen, man findet Informationen und am Ende auch Hilfsangebote. Und auch davon sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dann ausgeschlossen.
Infos waren das von Jennifer Johnston.
Und das war das NDR 2 Update um 12 mit Karl Schreiber.
NDR 2 Update täglich um 12 und 17 Uhr.